Diese Folge wird präsentiert von der Unfallversicherung der Allianz. Keine Rettungsaktion ist wie deine Rettungsaktion. Und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Was immer auch passiert, die Allianz ist für dich da. Persönlich, digital. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, hier in der Roadbike-Redaktion und im Podcast-Studio sind alle schon so ein bisschen im Fieber, nämlich im Tour de France-Fieber. Also wenn ihr diese Folge hört, am Erscheinungsdatum, und das hoffen wir ja natürlich auch, dann beginnt die Tour de France 2021 schon in 5 Tagen. Für uns sind es noch ein paar Tage mehr, weil wir das vorher aufnehmen. Aber wir freuen uns natürlich jetzt auch schon auf den 26.06., wenn der Startschuss in der Bretagne zur Tour de France fällt. Ja, und um darüber zu sprechen, die Favoriten, die Route, die Teams, die Schlüsseletappen, habe ich hier ein volles Podcast-Studio. Da bin nämlich nicht nur ich, sondern meine Kollegen Christian.
Hallo.
Erik.
Servus.
Und der Moritz ist auch noch mit dabei.
Tag.
Genau, wir reden über das wichtigste Radrennen des Jahres. Ist es ja eigentlich jedes Jahr. Ist keine Überraschung für jemand, der sich mit Rennrad...
Ja, Paris-Camembert hat jetzt gestartet, glaube ich.
Wer?
Paris-Camembert.
Ah ja, Rennen, was auch, heute auch sehr wichtig. Das zweitwichtigste Rennen startet heute auch
schon. Ich finde den Namen
schon
so klasse.
die hat ja auch mit der Tour de France gemeinsam, dass... Paris drin vorkommt, nämlich bei der Tour de France als Finale und bei Paris-Camembert im Namen. Die Tour de France startet aber dieses Jahr in Frankreich. Das ist ja immer so, jedes zweite Jahr startet sie in Frankreich und dann in den anderen Jahren startet sie im Ausland und fährt dann so meistens bei der dritten, vierten Etappe nach Frankreich rein. Genau, aber dieses Jahr ist ein reines Frankreich-Jahr und da können wir ja schon mal mit dem ersten Thema sozusagen, mit dem ersten Teil anfangen, nämlich der Parcours der diesjährigen Tour de France. Was steht denn da so auf dem Programm für die Rennfahrer?
Jede Menge Berge, habe ich gehört.
Ja, oder auch nicht so viele Berge, weil sonst wäre ja zum Beispiel der gute Emanuel Buchmann, hätte ja nicht ursprünglich gesagt, ich gehe nicht zur Tour de France, da sind dieses Jahr nicht so viele Berge, ich starte lieber beim Giro und es ist natürlich sehr viel Zeitfahren. Aber es gibt doch den einen oder anderen Berg, wird es auch dieses Jahr geben.
Sonst wäre es ja nicht die Tour de France.
Genau, aber es geht erstmal ja ganz moderat los in der Bretagne. Da ist es noch gar nicht so bergig, sondern eher mal so hügelig. Aber beim Etappenfinale muss man schon auch, wie soll ich sagen, ein bisschen Bergbeine oder Sprinterbergbeine oder sowas haben, wenn es das gibt.
Ja, das ist echt trügerisch. Ja.
Also das sind so die gleichen Puncheur-Finishes irgendwie. Also so Mühle Bretagne und Konsorten, also ich glaube, da kann man schon ein paar Sekündchen liegen lassen, die einem hinterher wehtun.
Es gibt ja so im Sportjournalismus immer in allen Sportarten diese schönen Sätze, man kann hier das Rennen oder das Spiel oder die Meisterschaft nicht gewinnen, aber man kann sie verlieren. Und das würde ich bei den ersten beiden Etappen so sehen. Und wenn du da gehen halt 176 Fahrer an den Start, alle sind heiß wie Frittenfett und jeder weiß, wenn ich irgendwie durch irgendeinen blöden Zufall vorne ins Ziel komme, kann ich halt das gelbe Trikot holen. Und dann sagen halt auch noch 22 Sportdirektoren, Jungs, ihr müsst alle vorne fahren. Die Straße ist aber nur 10 Meter maximal vielleicht breit, wenn überhaupt. Funktioniert also nicht und das ist immer Chaos pur. Also eigentlich so in den letzten Jahren, wenn es gleich so Massenstartetappen zum Anfang gab und kein Zeitfahren, gab es eigentlich immer an den ersten 2-3 Tagen irgendwelche, zumindest Mitfavoriten, die da schon mal eine Minute Zeitrückstand nehmen mussten, weil sie einfach einen Sturz hatten oder einen Defekt oder einfach so abgehangen wurden durch Wind oder andere Rennsituationen. Das ist, glaube ich, da muss man aufpassen an den ersten 2 Tagen.
Oder sogar auch die Tour dann aufgeben mussten wegen Sturzpech schon in der ersten Woche. Also das gab es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder. Das wird sicher ein paar aufregende erste Tage für die Fahrer und na, wahrscheinlich auch für uns, wenn wir da zuschauen sein.
Ja, ich meine, da ist ja immer dieses, im Sportjournalisten-Jargon zu bleiben, um als Erster anzukommen, muss man erstmal ankommen. auch eines der ganz wesentlichen Dinge.
Also es geht am Anfang so ein bisschen darum, um im weitesten Sinne Schadensbegrenzung, also möglichst keine Zeit verlieren oder nicht viel Zeit verlieren, möglichst auf gar keinen Fall stürzen und sich am Ende noch verletzen. Und ja, aber wer da am Anfang ja so sich ins gelbe Trikot katapultiert, der kann es ja vielleicht ein paar Tage tragen, was ja natürlich sehr, sehr verlockend ist. Und erst am fünften Tag, da kommt ja dann das erste Zeitfahren über eine ordentliche Zeitfahrdistanz. 27 Kilometer ist jetzt nicht super lang, aber ist auch nicht so ein kurzer Prolog irgendwie von 10 Kilometern. Also da wird sich das Ganze wahrscheinlich schon mal sortieren, oder?
Zumindest, also es sind keine Riesenabstände zu erwarten, aber es geht auf jeden Fall mit einem größeren Abstand wahrscheinlich in die ersten hohen Berge dann ab der 8. Etappe, die also mehr Abstand, als das in den vergangenen Jahren jetzt der Fall war, weil da wurde ja jetzt weitestgehend auf Zeitfahren zu so einem großen, also zu so einem frühen Zeitpunkt verzichtet. Ja, muss man mal gucken. Wer ist denn euer Favorit, wenn wir nochmal auf diese zwei kurzen Uphill-Finishes bei den ersten Etappen gucken? Wer ist denn da euer Favorit? Wer holt das erste gelbe Trikot?
Also nach dem, was ich bei der Tour de Suisse gesehen habe, würde ich sagen Mathieu van der Poel. Und ich glaube, da, wenn ich da 10 Euro, wenn ich da 10 Euro drauf setze, kriege ich wahrscheinlich nur 8 Euro wieder. Also hat man, glaube ich, sogar noch eine negative Quote.
Ja, ich meine, aber also Wout van Aert ist ja auch mit am Start bei der Tour. Und ich meine, der ist wahrscheinlich als Edelhelfer eingeplant erstmal für seinen Teamkapitän. Aber der ist ja auch bei solchen Finishes kann er ja auch mal richtig stark sein und hat da schon gezeigt bei Paris-Nizza, was da einige Finishes auch anbetraf. Da hat er ordentlich die anderen stehen lassen. Das könnte ein spannendes Duell wieder werden.
Nach der Performance beim Kriterium Dauphiné müsste man ja auch Alejandro Valverde wieder...
Ich wollte gerade sagen, der alte Mann ist doch...
Der alte Mann und das gelbe Trikot müsste man ja auch wieder auf dem Schirm haben, oder?
Also das wäre natürlich fantastisch, ganz ehrlich. Also wenn der mit 41 ist er doch jetzt, oder?
Ja. Würde sich sogar die Geschichte wiederholen. Er hat 2008, hat er ja auch in der Bretagne die erste Etappe in einem ähnlichen Finale gewonnen und das gelbe Trikot übernommen. 13
Jahre
später.
Dann würde sich ja auch schlappe 13 Jahre Kreis schließen.
Ja, also darf man nicht ausschließen. Aber da kommen, glaube ich, 30 Fahrer für in Frage, weil natürlich so diese Puncheure, Klassiker-Spezialisten versuchen, da das Gelbe zu holen. Aber die Rugliche und Pogacars und Carapace und wie sie alle heißen, die versuchen natürlich auch da stark, auch keine Zeit zu verlieren und da schon mal richtig reinzuhalten.
Ja, aber ist das für einen Fahrer schon so sinnvoll, also einer, der wirklich über die ganzen 3 Wochen gewinnen will, ist es so sinnvoll zu sagen, ich hole da direkt am ersten Tag schon das gelbe Trikot?
Ja, sinnvoll wahrscheinlich nicht, aber wenn du irgendwie merkst, du kannst da schon mal eine Lücke reißen, da können ja auch Zeitabstände mal entstehen in so einem, ich sag mal auf Neudeutsch, Uphill-Finish.
Naja, wenn da so 3, 4, 5 Sekunden, ich meine, das ist halt auch schon mal einfach Zeug. Und das hat sich ja oft genug herausgestellt, dass am Ende die Differenz zwischen irgendwie Platz 1, 2, 3 jetzt sich aus so kleinen Details letzten Endes zusammensetzt.
Und am wenigsten Zeit verlierst du natürlich, wenn du gewinnst. Also das ist ja auch...
Versuche ich auch immer zu halten.
Genau. Es gehört in jedes Radsport-Lehrbuch Kapitel 1.
Wenn ich verlieren will, muss ich einfach gewinnen.
Ja.
Bam. Buch aus, Mic drop, bam.
Also ich glaube, Alaphilippe sollte man auf jeden Fall, den Namen sollte man auch nochmal nennen, weil vielleicht, also klar, für Tour de France ist für jeden Radrennfahrer das Nonplusultra, wenn man da irgendwie das gelbe Trikot holt, aber für die Franzosen ist vielleicht nochmal das Nonplusultra mit Sternchen. Also ich glaube, da das gibt dir vielleicht nochmal die 2% extra Watt, die du irgendwie dann bei so einem Uphill-Finish brauchen kannst. Mhm. Ist sicher nicht, den sollte man sicher nicht irgendwie da missachten.
Ja, und wie man gelernt hat, so ein Alaphilippe fährt man halt auch nicht mehr so ganz leicht aus dem gelben Trikot raus. Also wenn du das einmal hat, der klammert sich da echt mit Zähnen und Klauen dran fest. Also das hat er vor, was war's, vor 2 Jahren?
Ja, vor 2 Jahren.
Wo er relativ lange auch gut mitgefahren ist. Und man echt so kurzzeitig gedacht hat, ey, vielleicht wird es ja tatsächlich nochmal was. Und nicht so ein klassischer Kletterer, sondern so ein Allrounder-Typ eher. Also
letztes Jahr hat er sich ja selber ausgezogen, als er da die Trinkflasche noch entgegengenommen hat und 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat und aber nur, ich glaube, 17 Sekunden Vorsprung hatte.
Aber auch schön, der Mann bleibt sich treu bei der Tour de Suisse jetzt, die gleiche Aktion nochmal wiederholt.
Also, hat er es wieder gemacht.
Das finde ich auch gut, wenn man einfach so
auf
seinen
Regeln scheißt.
Ja, aber, ein Wiedererkennungsmerkmal. Man muss sich ja irgendwie positionieren am Markt.
Aber Alaphilippe hat natürlich einen ganz entscheidenden Nachteil. Er ist jetzt am Wochenende Papa geworden. Also ich glaube, die letzten 2 Wochen vor der Tour wird er wahrscheinlich nicht so viel schlafen. vermute ich mal. Ich habe selbst keine Kinder, dann müssen die Väter hier in der Runde mal ihre Erfahrungen teilen.
Ja, Moritz, Christian, hättet ihr 2 Wochen nach der Geburt eines eurer Kinder die Tour de France gewinnen können? Sag doch mal.
Ich war auf dem Weg dahin. Ich bin dann leider nicht nominiert worden für das Team, aber
schade.
Mist.
Für das Roadbike-Werksteam.
Ja. Wir haben leider keine Wildcard bekommen damals.
Die ersten Tage versprechen auf jeden Fall schon mal Spannung. Dann kommt das Zeitfahren und dann. So mit der 8. Etappe geht es dann in die Berge. In der 9. Etappe gibt es dann auch die erste Bergankunft in Tignes. Das ist auch übrigens Werbung in eigener Sache. Das ist im kommenden Heft, das ab dem 14.07. am Kiosk liegt, ist das eine Traumstraßentour. Also lohnt sich auf jeden Fall, dieses Heft zu kaufen, unter anderem wegen dieser Traumstraße. Aber ja, wenn es dann in die Berge geht, dann wird wahrscheinlich Mathieu van der Poel und Wout van Aert und Alaphilippe nicht mehr ganz vorne mitfahren. Dann kommen eher so die großen Namen, die großen Favoriten zum Zug.
Ich würde sogar bei...
Wer ist denn
bei
dieses Jahr dabei?
Ich würde bei Wout van Aert und Alaphilippe, wäre ich mir da gar nicht mal so sicher. Also die haben ja auch schon gezeigt, dass sie Berge fahren können.
Das stimmt. Aber die haben ja in ihrem Team teilweise, oder zumindest Wout van Aert hat ja in seinem Team noch jemand anders, dem er da quasi eher unterstützen sollte, wenn er nicht sich rausgekegelt hat durch einen Sturz. Also welche Namen sind denn da? Welche von den Superstars sind denn dabei dieses Jahr?
Ich glaube, ganz vorne muss man da natürlich Tadej Pogacar sehen als Vorjahressieger. Dass der berghoch fahren kann, hat er letztes Jahr ganz eindrucksvoll gezeigt. Und dann auch Primoz Roglic. Ich glaube, das wird sowieso so ein bisschen das Duell der Tour werden, und je nachdem, wie die beiden sich schlagen oder wie sie miteinander und gegeneinander das Rennen gestalten, wird, glaube ich, ganz entscheidend sein, wer am Ende die Tour gewinnen kann. Also ob es einer von den beiden ist oder vielleicht sogar ein lachender Dritter.
Die slowenischen Landesmeisterschaften ausgetragen in Frankreich.
Mit internationaler Beteiligung.
Also Roglic hat natürlich die Rechnung noch offen von letztem Jahr, wo es am vorletzten Tag beim Zeitfahren noch verloren hat, das gelbe Trikot. Und wird den Fehler wahrscheinlich nicht wieder machen. Aber was war der Fehler? Also was kann er dieses Jahr besser machen, außer beim letzten Zeitfahren nicht so ein bisschen einzugehen?
Ja, ich glaube, das war letztes Jahr so ein bisschen auch das Unterschätzen. Ich meine, das ist ja manchmal so, du hast irgendwie einen Gegner ausgemacht, auf den du Zeit gut machst. Und ich glaube, er hat halt echt... Mit Blick auf das letzte Zeitfahren, er hätte nicht gedacht, dass der Pogacar ihn da so aus den Socken fahren kann. Und ich glaube, er wird nicht mehr versäumen, dem irgendwo, wo es geht, noch Sekunden aufzubrummen. Und ich glaube natürlich auch, dass die Nummer von Pogacar, sich einfach an Roglic dran zu hängen, so als junger Newcomer, Nobody, ohne nennenswerte Teamunterstützung, das wird so auch nicht mehr funktionieren. Da werden, wenn es jetzt an Verfolgung geht und Führungsarbeit und das Rennen kontrollieren, da werden natürlich viel mehr Augen auf den Fahrer mit der Startnummer 1 gehen und sagen, hey, hier, mach du mal was. Also da ist, glaube ich, eine ganz andere Aufmerksamkeit einfach dran.
Aber deswegen vielleicht die Chance auch, dass die Etappen auf dem Weg in die Berge oder zwischen Alpen und Pyrenäen spannend werden, weil genau wie du gerade sagst, der wird keine Chance auslassen, um Sekunden gut zu machen. Also ich könnte mir da auch sehr gut vorstellen, dass Jumbo-Visma, was ja ein sehr starkes Team ist, da auch versuchen wird, auf der Windkante oder mal auf einer hügeligen Etappe oder so, einfach auch mal was zu probieren. Also ja,
weil sie
nur in den Bergen gewonnen.
Weil sie als Team einfach auch relativ stark aufgestellt sind und da diese Stärke dann vielleicht auch ausspielen können.
Ja, also wenn sie sehen sozusagen, oder eine Chance sehen, dass das Pogacar auf sein Team angewiesen ist und sein Team ihn da irgendwie Lücken zufahren muss, ich glaube das schon, dass sie dann durchziehen.
Ich glaube, das war halt letztes Jahr so ein Knackpunkt im Rennen. Ich glaube, rein physisch gesehen waren die beiden schon im letzten Jahr absolut gleich auf. Also da haben sie sich wirklich wenig genommen. Mal war der eine vorn, mal der andere. Am Ende halt mit diesem Zeitfahren, was so eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, wo Pogacar halt wirklich einfach mal 2 Klassen besser war als alle anderen. Aber ich glaube, den Fehler, den Roglic letztes Jahr gemacht hat, war, er hat ja Pogacar auf der 7. Etappe schon mal 1:40, glaube ich, war es abgenommen durch eine Windkante. Und als es dann auf die erste Pyrenäen-Etappe ging und Pogacar angegriffen hat, hat Roglic halt die Gegner angeguckt und hat gesagt, na los, fahrt ihr mal hinterher. und hat Pogacar da quasi eine Minute, ich sag mal,
zurückholen lassen,
fast schon geschenkt. Mhm. Ich glaube, das wird ihm nicht nochmal passieren. Aber ob er wieder in die Situation kommt, dass er eine Minute 40 vor Pogacar liegt, das weiß man natürlich nicht. Ich bin da aber echt gespannt, ob Jumbo-Visma, die sind letztes Jahr ja wirklich von der ersten Etappe an, haben die ja mit der Faust auf den Tisch gehauen und haben ja das Rennen komplett an sich genommen und gesagt, wenn hier einer die Tour gewinnen will, dann nur über unsere Leiche. Mhm. Und ich bin mal gespannt, ob sie das dieses Jahr wieder so machen werden oder ob sie ein bisschen diskreter fahren und auch andere Teams wie Ineos oder das Team von Pogacar, United Emirates, mehr in die Verantwortung dringen.
Also gerade Ineos, die du erwähnst, die muss man ja auch einfach nennen. Also die kommen mit Geraint Thomas, hat schon die Tour de France gewonnen. Der Richard Carapaz hat gerade die Tour de Suisse gewonnen. Schon die Giro d'Italia hat er schon gewonnen. Und sie haben den Theo Gegenhardt, der letztes Jahr den Giro d'Italia gewonnen hat. Also die fahren so ein bisschen die Movistar-Taktik mit drei bis fünf Kapitänen
zu an den Start gehen.
Aber das bietet ihnen natürlich auch viele taktische Möglichkeiten. Und ich glaube, die darf man auf keinen Fall aus dem Blick verlieren.
Und Richie
Porte haben sie ja jetzt beim Giro d'Italia gezeigt haben, den haben sie auch direkt wieder abgeschossen. Und das war ja auch eigentlich diese mannschaftliche Geschlossenheit. Als Bernal mal kurz Probleme hatte, dann war immer jemand da, der ihm den Weg dann doch wieder bereitet hat. Und das macht Ineos aus und das wird sie auch dieses Jahr ausmachen. Und das wird, glaube ich, auch aus taktischer Sicht eine ganz, ganz spannende Frage. Genau, was du jetzt sagtest, wird Jumbo-Visma so stark kontrollieren wie im letzten Jahr? Oder wird Ineos, die ja immer gut sind, auch mal für eine Überraschung, vielleicht sich was ganz Neues einfallen lassen? Und wie stark ist eigentlich dieses Jahr die Mannschaft von Pogacar? Die haben ja ein bisschen aufgerüstet. Letztes Jahr war da wirklich wenig zu sehen. Ich würde sagen, dieser Dreikampf, die slowenischen Meisterschaften plus Ineos noch, da gehe ich davon aus, dass da die Tour entschieden wird.
Erik, du hast vorhin was erwähnt bei dem Zweikampf zwischen Roglic und Pogacar, zwischen Jumbo und UAE. Da gäbe es vielleicht noch so einen lachenden Dritten. Klar, das könnte jetzt Ineos sein, wobei die eigentlich quasi, also die unterschätzt niemand oder die lässt niemand so quasi unterm Radar mal durch. Wer könnte denn so ein dann lachender Vierter vielleicht sein? Irgendein Team oder ein Fahrer, der quasi profitiert davon, dass sich da so zwei bis drei Teams so versuchen, gegenseitig auszuschalten und das vierte Team dann nicht auf dem Schirm haben. Gibt es da überhaupt noch jemanden, der da ein Potenzial hätte?
Also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich vom Toursieg reden, glaube ich nicht, dass es da einen lachenden Vierten geben wird. Ich glaube, das wird schon ein Fahrer aus einem dieser drei Mannschaften wird das machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einen lachenden Vierten in dem Sinne gibt, dass ein Fahrer, der nicht diesen drei Teams angehört, es aufs Podium schafft. Das würde ich schon sehen. Also wenn ich jetzt, Moritz hat ja gerade schon Movistar angesprochen, die sind ja mit ihrer Taktik immer bekannt dafür. Ja, sie haben drei Kapitäne, aber sie werden dann als Sechster, Achter und Zwölfter im Gesamtklassement. Aber die haben mit Enric Mas, den jungen oder relativ jungen Spanier dabei, auch schon Zweiter bei der Vuelta gewesen. Letztes Jahr Fünfter bei der Tour. Und dann haben sie auch den Tour-Sechsten vom letzten Jahr, Miguel Angel Lopez. Also das sind so zwei Fahrer, die auf jeden Fall in den Bergen stark genug sind, um da sich jetzt nicht großartig abhängen zu lassen, die aber natürlich dann in den Zeitfahren eher so ihre Schwächen haben und wahrscheinlich hoffen müssen, dass da auch taktisch mal irgendeine Rennsituation entsteht, wo sie ein bisschen was rausholen können.
Ich wollte gerade sagen, also die beiden, die du jetzt genannt hast, und auch vor allen Dingen Miguel Angel Lopez hat ja schon bei mehreren Rundfahrten gezeigt, dass er lange in den Bergen ganz vorne mithalten kann und das nicht nur mithalten, sondern eben auch das Rennen diktieren und gestalten kann. Mhm. Aber so ein bisschen ist beim Superman, wird er ja genannt, ist mein Problem mit dem ist irgendwie immer, der schafft es halt doch immer im Zeitfahren dann nochmal 4 Minuten zu verlieren. Also so die ganz alte Schule. Und deswegen kann ich, also damit mit Podium, da bin ich vorsichtig. Da würde ich tatsächlich fast sagen, der Wilco Keldermann von Bora, der jetzt auch bei der Dauphiné sehr, sehr gut gefahren ist, letztes Jahr Dritter beim Giro d'Italia geworden ist, noch am vorletzten Tag quasi das rosa Trikot verloren hat. den würde ich nicht unterschätzen. Der ist zwar nicht derjenige, der, wie sagt man, der reitet jetzt nicht die großen Attacken oder der brennt nicht das große Spektakel ab, aber bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der mit einer sehr beständigen Leistung über die drei
Wochen
eine
konstante Leistung, ja.
In die Top 5 zumindest mal reinfahren kann.
Wobei der auch ein Kandidat ist, der immer mal wieder so einen schwachen Tag hat. So den also gut, dieses Jahr war Port richtig stark, aber es war so ein klassischer Port, der hat irgendwie war eigentlich immer vorne dabei und dann gibt es einen Tag und dann darf er einmal 40 Minuten oder so. Also das ist so ein...
Na, bei Keldermann redest du dann eher von, dass der sich irgendwo was bricht. Durch einen Sturz oder so. Also der ist dann oft auch mal ganz raus. Ja. Aber ich glaube, Brunki, du hast auch noch einen Fahrer auf dem Schirm, der so ein bisschen auch wie Keldermann gern unterm Radar fährt und dann auf einmal ist er da.
Ja, das ist ja Rigoberto Uran, finde ich. Dann muss man auf jeden Fall mal einen Blick haben. Der ist so klassischer Fall von unauffällig. Da kommt so eine sechsköpfige Spitzengruppe an und irgendwie auf Position 5 ist Uran. Also der ist irgendwie am Berg nicht tot zu kriegen. Der fährt auch nicht vorne das Feuerwerk ab, aber den kriegst du halt so bisschen Cattle Evans mäßig, den kriegst du halt nicht tot gefahren. Also der bleibt halt immer dran hängen und irgendwie ist er immer mit dabei und hat halt auch die Erfahrung. Und ich glaube, der ist halt auch echt in diesem Erfahrungswert, dass der halt einfach da sich durchbeißt und echt nicht zu unterschätzen ist.
Dem kommen die Zeitfahren natürlich wieder entgegen.
Das kann er zumindest solide, genau. Mhm.
Total. Mhm. Aber wenn du sagst, man muss ihn im Blick haben, also die Zuschauer, die ihn nicht kennen, er sieht ein bisschen aus wie Mick Jagger.
Ja, das stimmt. Ja, so
der Mick Jagger des Radsports, aber auch eben jetzt, also Brunki hat es ja gerade gesagt, nicht nur unterschätzen, er hat ja jetzt auch schon gezeigt, er ist wieder in Topform. Also gerade zweiter Platz bei der Tour de Suisse, da könnte tatsächlich was zu erwarten sein. Ich liebe ja einfach den Nairo Quintana. Ich würde es mir so
immer noch wünschen.
Ich würde es mir so wünschen, dass der irgendwie mal...
in der letzten Dekade immer als Toursieger gesehen und jedes Jahr hat er mich so unfassbar enttäuscht. Ich weiß gar nicht, wenn ich Geld auf ihn gesetzt hätte, ich ja, glaube ich, mittlerweile battlestarm.
Er macht das ja nicht absichtlich.
So langsam.
Aber
die klassischen Quintana-Nummern sind doch, er lässt das Team drei Berge lang sich totfahren. Am letzten Anstieg, wenn ihn alle angucken, zuckt er mit den Achseln und sagt, sorry Jungs, ich kann nicht mehr. Das ist so, ich weiß ja noch nicht, von seiner eigenen Mannschaft gelünscht worden ist.
Ja, aber vielleicht, weil es genau meine Taktik ist, würde es genauso passieren.
Das Problem ist, Quintana sagt ja gar nicht mal, sorry, ich kann nicht mehr, sondern der fällt einfach wortlos hinten aus dem Feld raus.
Während seine Mannschaft vorne noch Tempo fährt.
Genau, während die vorne noch anziehen. Ja.
Tja. Wobei ja jetzt, also ohne jetzt Akea Samsic da irgendwie böse zu wollen, aber das Team ist einfach nicht mehr so stark wie das Movistar, so stark aufgestellt, wie es das Movistar-Team in der Vergangenheit war. Also er ist jetzt zwar vielleicht eher der, wie soll ich sagen, tatsächlich der einzige Kapitän und nicht so der erste Kapitän von drei Kapitänen, wie er früher war, aber dafür ist sein Team natürlich auch nicht mehr ganz so hochklassig, wie es das früher mal war. Mhm. Also wird er da auch sich vielleicht schwer tun.
Aber vielleicht ist das auch eher eine Tour, wo er von Anfang an sagt, ich gehe auf Etappen und alles andere ist mir egal.
Also für mich so ein klassischer Fall von, der guckt sich so eine bergige Etappe an und holt sich dann den Etappensieg und es geht damit zufrieden nach Hause. Mhm.
Aber weil du gerade sagst, Moritz, Quintana, der Fahrer, wo du so mitfieberst, bei mir ein Fahrer, wo ich nicht mitfieber, weil ich Fan von dem bin, aber weil ich es dem einfach wünschen würde, wäre ja Chris Froome so ein bisschen. Ich fand das immer, seine dominante Art fand ich immer blöd, um das mir anzuschauen. Und das war mir auch teilweise sehr suspekt. Aber mit dem Sturz, den er hatte, ich würde es mir ja schon wünschen, dass der irgendwie nochmal ein Erfolgserlebnis feiern kann. Also ich glaube, über einen Toursieg brauchen wir da überhaupt nicht reden, nach dem, was er da derzeit zeigt, nach seinem, das war ja wirklich schlimm, der Sturz mit diversen Knochenbrüchen. Aber so ein Tag in der Ausreißergruppe, vielleicht irgendwie Top 10 als Ausreißer auf einer Bergetappe.
Ja, oder auch einen Etappensieg. Würde ich schon
mitfiebern.
Das wäre schon gut, klar.
Ja. Aber es hat jetzt, also die Zeichen stehen tatsächlich nicht gerade für ihn, wenn man so jetzt das Frühjahr anschaut. Also da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, oh ja, Froome is back.
Es war ja auch lange unklar, ob er überhaupt die Tour fahren darf, fahren soll, ob er sich schon auf dem Level sieht. Und in meinem Frühjahr war jetzt noch nicht so wirklich viel von ihm zu sehen. Von daher war es ja schon etwas überraschend, dass er dann wirklich nominiert worden ist. Aber ich glaube, da geht es halt letztendlich auch um die Währung Aufmerksamkeit. Ich meine, mit einem Chris Froome kriegt dann ein Team wie Israel Startup Nation einfach ein bisschen noch Publicity einfach, die, glaube ich, nicht unterschätzt werden darf.
Wenn wir gerade schon so bei den Namen sind, die ja gerade noch so mit dürfen, welche großen Namen sind denn dieses Jahr nicht dabei? Also nicht, dass wir die jetzt vergessen haben, sondern diese haben wir aus einem Grund nicht genannt, weil sie gar nicht bei der Tour mit dabei sind. Aber da gibt es ja auch ein paar Überraschungen.
Also was mit Sicherheit schade ist, ist jetzt kein Anwärter für den Gesamtsieg, aber Pascal Ackermann ist natürlich ein Name, der fehlen wird. Dem war ja versprochen, dass er mitfahren kann. Ist dieses Jahr, Krise ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat auch noch nicht geliefert, muss man
nicht so dominant wie sagen. Andere in anderen Frühjahren.
Genau, und deswegen, das finde ich schon sehr, sehr schade, weil ich einfach gehofft hatte, dass er die Gelegenheit bekommt, weil er letztes Jahr eben auch und davor auch nicht berücksichtigt wurde, dass er jetzt mal zeigen kann, was er drauf hat. Und wir wissen ja alle, dass er es drauf hat. Und er wird es mit Sicherheit auch wieder zeigen. Und dieses Jahr in der Frankreich-Rundfahrt kriegt er halt leider nicht die Chance.
Mhm. Wobei es, glaube ich, auch eine schwierige Mannschaftszusammensetzung ist bei Bora Hansgrohe. Also ich meine, mit zwei Sprintern irgendwie, die da vorne reinhalten, glaube ich, das funktioniert irgendwie nicht. Also das kann ich mir echt ganz, ganz schlecht vorstellen.
Ja, aber ich meine, der Sagan war ja jetzt wirklich oft genug bei der Tour de France und hat oft genug das grüne Trikot. Der könnte jetzt aber auch mal...
Ja, na gut, da hätte man vielleicht sagen können, dass Sagan halt bei den schwierigeren Etappen der Sprintkapitän ist und Ackermann auf diesen reinen Sprintetappen. Mhm. Aber...
Also ja, wobei Sagan sich auf den reinen Sprintetappen ja auch immer so die kleinen Pünktchen zusammengehamstert hat, die dann... Bis auf letztes Jahr eigentlich immer zum grünen Trikot gereicht haben. Ich meine, der hat ja die flache Etappe nie dominiert, aber der war immer dann Position 3, 4, 5, 6 irgendwo, was immer hier ein paar Pünktchen, da ein paar Pünktchen, ein paar im Zwischensprint. So hat er sich das ja jetzt über zig Jahre lang sicher ins grüne Trikot gefahren. Und da auch wieder Stichwort Aufmerksamkeit für die Sponsoren. Ist halt, glaube ich, einfach ein Sagan weltweit betrachtet einfach noch wertvoller als ein Ackermann, der von dem man auch nicht sicher weiß, dass er halt eine oder zwei Tour-Etappen gewinnen kann.
Ja, er hat sportlich einfach dieses Jahr wenig Argumente geliefert, Pascal Ackermann. Ne? Muss man leider so sagen. So gern wir ihn, glaube ich, alle bei der Tour gesehen hätten. Mhm. Und klar, ein Etappensieg ist ihm natürlich zuzutrauen, weil wenn es dann einfach 7 Sprints gibt, hast du halt auch 7 Chancen.
Mhm. Ja. Aber der kommt wieder, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, denke ich auch.
Was jetzt zum Zeitpunkt der unserer Podcast-Aufnahme auch noch nicht so ganz klar ist, ist, wie es mit den Sprinter bei De König Quickstep aussieht. Denn Cavendish, der ein bisschen zu alter Form zurückgefunden hat, der hat jetzt ein paar echt beeindruckende Siege geliefert, ist aber eigentlich, war eigentlich bis jetzt nicht eingeplant für die Tour. Andererseits, Sam Bennett ist verletzt und steht eigentlich für die Tour jetzt nicht so zu 100% zur Verfügung. Also da ist so ein bisschen die Frage, wer von denen noch kommt.
Das wäre natürlich eine Geschichte, wenn Cavendish nach schwierigen Jahren, will ich es mal sagen, auf einmal wieder vorne bei der Tour mitmischen würde. Aber auch da, also gönnen würde ich es ihm auf jeden Fall.
Mhm. Also das Landa gewinnt, fährt ins gelbe Trikot und Cavendish holt sich das grüne, das wird die Tour der alten Männer.
Hör ich da schon jetzt deine Tipps raus?
Ja, genau, das ist meine Wunschtipps.
Ich dachte, da kommen wir jetzt zum Ende zu. Ja. Aber man muss vielleicht bei Mark Cavendish noch dazu sagen, er hat ja immer viele Jahre noch von diesem Rekord an Etappensiegen bei der Tour geträumt. Derzeit steht er ja bei 30. Also Mark Cavendish steht bei 30, der Rekord ist bei 34 von Eddy Merckx. Und ich hätte vor einem halben Jahr noch gesagt, Mark Cavendish wird diesen Rekord nicht mehr knacken, das ist vorbei. Aber jetzt auf einmal scheint sich die Situation irgendwie völlig in seine Richtung zu drehen. Also zum einen, dass er selber wieder in Form kommt, zum anderen, dass jetzt möglicherweise, steht er noch nicht fest, aber Sam Bennett soll ja wohl Probleme mit der Patellasehne haben. Dass, wenn Sam Bennett nicht fahren kann, nimmt man dann Mark Cavendish mit. Ich meine, für einen Etappensieg würde ich sagen, ist er auf jeden Fall gut. Und zumal auch die Konkurrenz, die ist jetzt nicht gerade enorm bei der Tour. Also da sehe ich jetzt keinen Sprinter, den er nicht schlagen kann. Denn Caleb Ewan hat er jetzt geschlagen bei der Belgien-Rundfahrt. Und Dylan Groenewegen ist nicht dabei. Und Arno Demar hat jetzt dieses Jahr auch noch nicht so die krassen Leistungen gezeigt, wie letztes Jahr beim Giro, als er 4 Etappen gewonnen hat. Also ich würde mal behaupten, so einen Cavendishen Etappensieg kann der holen. Und wenn ihm der auf der dritten oder vierten Etappe gelingt und das im Kopf auf einmal Klick macht, auf einmal gewinnt er da 4 Sprints oder meinetwegen 5, ist jetzt natürlich ganz viel Kaffeesatzleserei und vielleicht auch
Ja, aber dafür sind wir ja
vielleicht
da,
Vielleicht romantisiere Erik. Ich gerade auch. aber das wäre natürlich eine Hammergeschichte. Also ganz klar, als Fan des Radsports würde ich das sofort unterschreiben, wenn das so käme.
Aber seid ihr Fans, die gerne eine Rundfahrt sehen, wo immer der gleiche gewinnt? Also egal, ob das jetzt bei den Bergetappen ist, wenn 5-mal, weiß ich nicht, oder wie in der Vergangenheit 4-mal Nibali und dann bei den Sprintetappen 4-mal Cavendish und so. Also wenn das zu einseitig ist, also ich mag gern die Abwechslung, muss ich sagen.
Aber die, also abwechselnd kann es ja trotzdem sein, auch wenn am Ende dann.
Also vor allem bei so
nee, aber also kann ja trotzdem quasi, so ein Sprint wird halt erst ganz am Ende entschieden.
Ach, was?
Und manche Phrasen.
Nochmal. €3
Sprint wird erst am Ende entschieden.
Für die Geschichte.
Das wäre wirklich der Supersprint auf den ersten 2 Metern entschieden. Der hat dann 100 Meter schwierig.
Ich meine doch nur, so eine Etappe kann trotzdem bis zum Ende spannend sein, auch wenn dann halt 3-mal hintereinander derselbe gewinnt. Aber prinzipiell stimme ich dir zu. Also eigentlich, ich sehe es auch gerne, wenn es unterschiedlich sind. Aber wenn natürlich der 3-mal gewinnt, den ich am besten finde, dann freue ich mich.
Ja, gut, klar.
Also es ist immer sehr subjektiv, muss ich sagen.
Wie du schon sagst, die Frage ist halt immer, wie ist das Rennen vorher gelaufen? Also mich hat zum Beispiel der Bernal-Sieg bei der Tour 2019 jetzt überhaupt nicht gestört, dass das schon wieder Ineos war, weil es einfach ein super spannendes Rennen war und du eigentlich bis zur letzten Etappe nicht wusstest, wer macht's denn jetzt und wer dann am Ende gewinnt, ist jetzt, das ist meine persönliche Meinung, das ist mir dann eigentlich relativ wurscht, solange das irgendwie nicht nach der zweiten Etappe schon klar ist, wer die Tour gewinnt, sondern das wirklich erst ganz am Ende aufgelöst wird. Und das ist ja das Schöne, aber wie wir gerade gelernt haben, beim Sprint entscheidet sich das ganz am Ende.
Ja. Ich habe gehört, das ist bei der Tour de France auch so, dass es sich erst am Ende entscheidet, wer gewinnt, meistens.
Das stimmt. Irgendwie seit, ich weiß nicht, ob es am Namenswechsel lag von Sky zu Ineos, aber auch beim Giro dieses Jahr, gut, es war jetzt nicht so absolut eindeutig, dass Bernal gewinnt, aber das Team hat schon, Moritz, du hast ja vorhin auch gesagt, dass Ineos hat das als Team super gemacht. Da war immer jemand da, sind in der Spitzengruppe oder in der Gruppe der Favoriten waren es dann meistens irgendwie die Kapitäne von allen anderen Teams, Bernal plus 3 Helfer noch oder so. Also es war deutlich, aber es war nicht so, dass es einen gelangweilt hätte. Es waren trotzdem noch spannende Finale und obwohl es auch da wieder so ein bisschen eine Dominanz gab, das fand ich ganz interessant.
Ja, aber die Spannung beim Giro d'Italia, die zog sich auch daraus, dass Bernal eben nicht so ultra stark war. Also dass es eben, dass er, ich glaube, 4-5 Etappen vor dem Ziel dann auch erstmals Schwächen gezeigt hat, Zeit verloren hat. Und wenn das nicht gewesen wäre, wenn er die ganze Zeit das dominant quasi ohne jedes Zeichen von Schwäche runtergefahren hätte, sage ich mal, dann hätte man vielleicht ja auch gesagt, boah, hey, und wieder so eine Tour, wo Ineos einfach das alles komplett dominiert. Also das war schon auch die spezifische Konstellation mit der Schwäche.
Ja, ich meine, was ja da so nervig war ja, dass dieser Ineos-Zug irgendwie unabhängig von allen Attacken mit 4-5 Mann unten in den Berg reingefahren. Die fahren das quasi vorne weg, hinten bricht alles auseinander. Irgendwie rechtzeitig vom Ziel werden die Ausreißer eingeholt und dann auf den letzten 2 Kilometern geht halt dann der GC-Kandidat vorne ab und holt sich noch die letzten Sekunden.
Und die Scheinattacke von Romain Bardet und Pierre Rolland wurde auch noch vereitelt.
Ja, die so 300 Meter lang war, dann drehen sie um und merken, genau. Oh Scheiße, wir kommen nicht weg und das war's dann. Ja.
Genau.
Aber das Allerwitzigste, was ich gelesen habe, war ja irgendwie, ging ja rum, dass sie bei Ineos festgestellt haben, dass sie ein extrem unbeliebtes Team sind. Und las ich irgendwie den Satz, ja, wir haben Untersuchungen gemacht, dass wir relativ unbeliebt sind. Und ich dachte so, klar, logisch, natürlich machen die auch noch eine Untersuchung, wie beliebt sie sind. Also das war so, so Realsative.
Ja, die gehen das immer sehr systematisch an, muss man schon sagen.
Die Buhrufe bei der Podiumszeremonie
wurden empirisch ausgewertet
nach Dezibelzahl.
Genau, die Lautstärke der Buhrufe.
Ja. Aber wir haben ja eben darüber gesprochen, wer fehlt bei der Tour de France und ein Name ist natürlich Egan Bernal, jetzt der Giro-Sieger, der nicht dabei sein wird. Das wäre natürlich auch nochmal unglaublich spannend, inwiefern der eingreifen könnte in diesem Zweikampf Primož Roglič gegen Tadej Pogacar. Aber ich meine, es ist ja auch komplett nachvollziehbar, nach diesem Giro und dieser Anstrengung auch erstmal sich zu erholen und nicht das Double zu wagen, was in den letzten Jahren, wenn es versucht wurde, ja ohnehin nie funktioniert hat.
Ist vielleicht auch, die Grand Tours werden ja schon auch schwerer, so wenn man jetzt die reinen Höhenmeterzahlen und so anguckt, mit den Jahren immer, es wird alles immer extremer. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch immer unwahrscheinlicher, so ein Double mal zu schaffen.
Nicht, dass es extremer wird. Ich habe mir für übernächstes Jahr, habe ich es mir jetzt mal vorgenommen, aber ich habe natürlich auch keine Garantie.
Ja. Nee, ich glaube nicht, dass die Rennen als solche werden, glaube ich, nicht extremer. Es geht halt nur irgendwie, sie sind nicht mehr so klar orchestriert. Also die legen ja schon Wert darauf, dass jede einzelne Etappe für sich irgendwie nicht mehr so die nach dem ganz klassischen Schema, so Flachetappe, 250 Kilometer, am Schluss Massensprint, sondern das ist ja halt auch so, die einzelnen Etappen werden für sich genommen anspruchsvoller. Da kannst du dich halt weniger mal quasi einen gefühlten Ruhetag einlegen, weil du weißt, heute passiert eh nichts. Ich glaube, diese Etappen machen sie halt einfach nicht mehr oder viel, viel weniger als früher.
Ja, du hattest halt, der Letzte, der das geschafft hat, war ja Marco Pantani 1998 und der hat es ja auch nur geschafft, weil Ulla halt am Galibier zu wenig gegessen hat und da, ich glaube, 9 Minuten kassiert hat. Also der Pantani kam ja da auch ein bisschen zum gelben Trikot wie die Jungfrau zum Kinde. Der hat ja da wahrscheinlich auch nicht mit gerechnet. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist, der Sport heute ist ja aus einer trainingsmethodischen Sicht heraus viel professioneller geworden, als das noch in den 80ern oder 90ern waren. Da ist man halt im Winter, hat man trainiert und dann ist man von März bis Oktober halt Rennen gefahren. Und heute werden ja ganz
böse
klar...
Böse Zungen behaupten, dass man hin und wieder noch zum Apotheker gegangen ist.
Was?
Wenn
was das gehört?
Zwischen den Rennen. Ja. Nee, aber heute wird es ja alles viel mehr, wird die Performance viel mehr getrackt, die Wattzahlen werden verglichen und da werden ja dann wirklich zu den Saisonhighlights die Leistungen absolut auf die Spitze getrieben. Also zum einen die Leistungsfähigkeit, zum anderen auch die körperliche Verfassung mit Körperfettanteil und Gewicht und keine Ahnung, Wasserhaushalt und was da alles ausgereizt wird. Und das kannst du halt jetzt nicht mehr von Mai bis Ende Juli halten, sondern das kannst du halt für 2, 3, 4 Wochen vielleicht. Und dann braucht der Körper aber diese Pause. Und wenn du halt den Giro dann schon bei 100% bestritten hast, dann kannst du halt nicht 4 Wochen später dann in Frankreich das Gleiche nochmal abziehen.
Ja, bist du nicht auf 100% wieder.
Und dafür ist die Leistungsdichte halt zu hoch. Also dass es halt einfach zu viele verschiedene Fahrer gibt, die halt dann mit ein paar Prozent mehr an den Start gehen. Das kriegst du halt nicht mehr ausgeglichen.
Ja. Was erwartet ihr von Emo Buchmann?
Ich finde es spannend. Also ich finde es echt spannend. Also er hat ja irgendwie offensichtlich so ein halbes Freifahrtsschein-Ticket irgendwie.
Genau, lass uns kurz die Leute abholen, die es nicht mitbekommen haben. Also ist unwahrscheinlich, aber die 2, 3 Hörer, die es vielleicht nicht wissen. Also der hatte ja eigentlich beim Giro d'Italia die Ambitionen, da auch aufs Podium zu fahren und ist dann gestürzt. Auf welche Etappe war das nochmal?
16.
Genau. Und ja, und jetzt quasi war keine schweren Verletzungen, aber eben so, dass er nicht weiterfahren konnte. Und deswegen, ja, darf er jetzt bei der Tour ran. Aber jetzt, Christian, darfst du fortfahren.
Ja, also wie gesagt, es heißt ja so ein bisschen ein halbes Freifahrtticket. Also er kann ein bisschen was versuchen. Ich finde es schwierig von der Herangehensweise, weil einerseits hieß es ja auch so, er will jetzt nicht zwangsweise irgendwie sozusagen Sekunden im Gesamtklassement verlieren, falls halt Kelderman einen schwachen Tag hat, dass er sozusagen als Backup durchaus da ist. Andererseits, wenn du natürlich dir nicht auf der ersten Woche irgendwie mal eine halbe Stunde Rückstand einhandelst, wird man Buchmann nicht auf irgendwelchen Ausreißergruppen fahren lassen. Dafür ist er dann doch zu stark. Und das finde ich halt von der Herangehensweise so ein bisschen, einerseits sozusagen als ja, ein bisschen inkognito auf GC fahren und dann irgendwie auf eine Chance hoffen. Also das ist so ein bisschen, ich finde es spannend, was passiert.
Aber ich glaube, es ist ja eigentlich eine ganz komfortable Situation und ohne großen Druck. Also klar. Von daher ist es für ihn ja bestimmt ganz gut. Und sollte es jetzt für Kelderman gut laufen, ist Emo Buchmann ja mit Sicherheit auch ein herausragender Edelhelfer
am Berg. Auf
jeden Fall. Von daher, ja, es war halt sehr schade, dass er beim Giro aussteigen musste, weil die
da kamen noch ein paar Etappen, die ihm eigentlich sehr gelegen haben.
Steigend und ja, sehr schade, dass er da dieses Ziel, das Podium zu erreichen oder zumindest unter den Top 5 zu finishen, nicht erreichen konnte. Und ja, die Tour war nicht vorgesehen. Jetzt muss man halt gucken, was draus wird.
Ich habe ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das war die 15. Etappe, wo er ausgeschieden ist. Mit der 16 lag ich falsch. Ich glaube, wo er bei der Tour so ein bisschen drauf achten muss, er wird ja für sich selber da irgendwas rausziehen wollen. Und wenn er jetzt irgendwie, naja, ich fahre mit den Favoriten mit und helfe irgendwie Wilco Keldermann und er wird wahrscheinlich jetzt im Kampf Mann gegen Mann, wird es, glaube ich, für ihn schwer, in die Top 10 zu fahren, weil dafür die Vorbereitung jetzt einfach
zu unspezifisch.
So unspezifisch war und einfach
für unglücklich. Für den falschen Zeitpunkt,
genau. Ja. Und wenn er dann aber irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 18. im Gesamtklassement wird, dann wird er wahrscheinlich hinterher auch sagen, ja, toll, und jetzt so. Ich glaube, da kann
ich... Naja gut, es kommt, glaube ich, drauf an. Wenn der Keldermann gleichzeitig die Tour gewinnt und er hat ihn damit hingebracht, dann ist es ja absolut in Ordnung.
Oder aber weiß ich nicht, ob das sein Anspruch ist.
Ja, oder zumindest
sein persönlicher Anspruch, meine ich.
Ja gut, aber wenn er unterwegs zum Beispiel sich mit Nairo Quintana um den Etappensieg prügelt oder so und das dann abschießt, das wäre ja auch was. Also
genau, das wollte ich gerade noch sagen, aber ich glaube, dafür müsste er dann auch mal auf einer der früheren Bergetappen sagen, so, okay, ich merke, ich kann hier nicht um die Top 10 mitfahren, also nehme ich heute ein bisschen raus, verliere vielleicht 10 Minuten und morgen verliere ich auch nochmal 5 und dann gehe ich aber in den Pyrenäen in eine Fluchtgruppe. Weil ich dann ungefährlich genug für Roglic, für Pogacar, für Ineos bin, genau. Um dann die Etappe zu gewinnen. Aber wenn das nicht bei rausspringt und er einfach nur so, ich nenne es mal sang- und klanglos 18. wird, dann wird er, glaube ich, hinterher sich auch denken, gut, hätte ich auch die Vuelta eigentlich fahren können.
Ja, vielleicht hätte die auch
ist noch. Ist ja nicht zu spät. Genau, kommt ja auch noch.
Wo du gerade die Pyrenäen erwähnst, könnten wir natürlich auch nochmal zurückkehren zu unserem Streckencheck. Wir waren stehen geblieben Zeitfahren und waren dann in der 8. Etappe in die Alpen gekommen. 9. Etappe, erste Bergankunft. Davor liegt ja mein absoluter Lieblingsberg, der Cormet de Roseland. Also immer wenn eine Etappe über diesen Berg führt, muss ich die Etappe auch schon wirklich früh gucken. Weil sonst gucke ich tatsächlich manchmal auch nur den letzten Anstieg oder sowas, je nachdem. Aber ich finde diesen Berg, ich bin ihn noch nie gefahren. Ich weiß nicht, ob einer von euch doch schon im Original unter die...
Ja, bin ich schon mal gefahren.
Ist der so cool, wie er im Fernsehen immer wirkt mit dem See und diesen Bergen?
Der See ist schon ziemlich geil da oben. Also das muss ich zugeben. Meine Erinnerungen sind nicht mehr so ganz frisch da dran. Ich weiß nur, ich glaube, es ging bergauf. relativ steil und relativ lang und relativ hoch, aber... So was noch so die Bilder, die noch so ein paar im Kopf sind, die sind schon ziemlich geil. Also wirklich dieser See da oben, wenn man dann irgendwie um die Ecke kommt, dann liegt der da. Das ist schon, hat schon was.
Muss ich mal machen.
Und wenn wir dann und jetzt die harte Realität, Brunki, beschreib mal bitte deinen Blick, als du oben auf dem Gipfel ankamst.
Flasche leer.
So blau wie der See war er da.
Flasche leer und das Gesicht blau. Schlimmer als Roglic auf der Planche de Belfi. Also das war mehr weiß als blau.
Stimmt, das war...
Ja, aber nach dieser landschaftlichen Etappe kommt ja dann spätestens bei der 11. Etappe auch nochmal ein Highlight. Da geht's nämlich zweimal über den Ventoux.
Ich habe mich von Anfang an gefragt, warum der nicht verfickt nochmal, Entschuldigung, muss man rauspieken, warum nicht dreimal? Also ich meine, wenn dann wäre das doch die zweimal ist doch für den Arsch eigentlich, oder?
Stimmt, diese Piep. diese drei Auffahrten, die Verrückten des Mont Ventoux, genau, das hätte man auch als Etappe machen können.
Da hätten sich aber alle Profis dann in der Bäckerei die Stempel
dann warten, dann ist da die Schlange und dann dauert das ewig.
Ja, genau. Stimmt.
Also was ich krass finde, muss ich sagen, ist, dass die tatsächlich zweimal diese Abfahrt nach Malocène runterfahren, weil bei meiner einzigen Mont Ventoux Gipfeltour, die ich bisher unternommen habe, bin ich da hochgefahren und da sind teilweise abartig lange Geraden mit 10% Steigung und die werden einfach unfassbar schnell. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so das Klügste ist, wenn halt Leute, die an dem Tag, weiß ich nicht, wie viele Höhenmeter in den Beinen haben, über 4000 Höhenmeter, dann den Etappensieg vor Augen, gleichzeitig dann über Kreuz gucken Rampen. Und dann mit 100 km/h in diese Abfahrt stürzen. Also da bin ich echt, wenn da die Etappe zu Ende geht und alle sind gesund und munter, da mache ich echt drei Kreuze.
Aber ich zähle gerade im Kopf, wo du das so sagst, zwei und zwei zusammen. Deswegen gibt es wahrscheinlich den Supertag nicht mehr.
Das ist wahrscheinlich wahr. Mit dem Blick in die Zukunft, wir wollen da eigentlich den Ventoux runter. Ja. Da können wir die nicht auf dem Oberrohr runterfahren lassen, sonst durchbrechen die Schallmauer.
Also wen das interessiert, es gibt ein Video bei YouTube von der Tour de France 1994, wo die Strecke das letzte Mal über den Mont Ventoux führte und dann auch hinunterführte. Da war das Ziel nicht in Malocène, sondern noch, nochmal Carpentras oder irgendwie sowas, nochmal 10, 15 Kilometer weiter. Auf jeden Fall sind das wirklich sehr eindrucksvolle Bilder, und bei dieser Abfahrt hat auch Miguel Indurain einmal mit blockierendem Hinterrad quergestanden. Und da bin ich wirklich sehr gespannt auf diesen Tag.
Übrigens, ich meine, dass Eros Poli die Etappe gewonnen hat, der ist solo mit 20 Minuten in den Ventoux reingefahren und ist dann noch mit einer Handvoll Minuten, glaube ich, angekommen. Also,
um den Witz zu verstehen, muss man wissen, dass Eros Poli jetzt nicht unbedingt die Figur von Emo Buchmann hat, sondern auch eher, ich glaube,
zwei Emo Buchmann.
Der hat 2 Meter groß oder so und 90 Kilo, also das war einfach ein
Schrank.
Oder ein Vieh für die Ebene, die da halt die Ausreißergruppen zurückgekurbelt hat. Und der war halt irgendwie aus Versehen in die Ausreißergruppe geraten an dem Tag. Hatte da 20 Minuten am Mont Ventoux und hat sich da ja mehr schlecht als recht hochgewirkt. Aber bergab kamen ihm natürlich dann die Kilos wieder zugute. Und hat tatsächlich diese Etappe gewonnen. Aber ja, also wie gesagt, da auf die Etappe bin ich sehr gespannt und ich hoffe, da werden wir keine unschönen Szenen sehen.
Hoffentlich.
Ja, und danach geht's in die Pyrenäen. Wenn man vorher nicht noch irgendwo im Rhonetal oder im Languedoc auf der Windkante 2 Minuten verloren hat, geht's in die Pyrenäen. Mhm. Die Nairo-Quintana-Etappe, diesmal in Lang.
Die von 2018, ja, ich glaube, noch 100 Kilometern Anlauf oder so, was dazu kommt.
Genau, damals wurde die 65 Kilometer Etappe über Périssourde, Col du Valeron, Arzé und Schlussanstieg zum Col du Porté gefahren. Und diesmal wird das identisch gefahren, allerdings eben noch mit 100 Kilometern ungefähr davor.
Genau. Das ist ordentlich.
Das war übrigens damals die Etappe, wo es diese Startaufstellung für die Top 20 der Gesamtwertung gab, was dann irgendwie...
Ah, dieses Formel 1 Grid-Aufstellung.
Was nach 100 Metern schon wieder völlig ad absurdum geführt wurde, weil halt kein Fahrer gesagt hat, ja klar, jetzt stehe ich ganz vorne, dann kann ich auch gleich mal angreifen bei Kilometer 0.
Da mache ich gleich so einen Formel 1-Start mit 100 km/h.
Ja. Das hätte man, wenn man die Jugendklasse dort hätte starten lassen in diesen Aufstellungen, dann hätte es bestimmt lustige Szenen gegeben, weil bei den Amateurrennen der Nachwuchsklassen, da geht es natürlich vom Start weg halt volle Lotte, alles was geht. Aber komischerweise haben sich die Profis da 2018 überhaupt nicht zu bemüßigt gefühlt.
Nee.
Ja, die Fahrer machen
das. War auch, glaube ich, das einzige Mal, dass man dieses Startaufstellungsexperiment gemacht hat, oder?
Ja, ich glaube schon. Ja. Die stehen jetzt, glaube ich, manchmal die Trikots so ein bisschen exponiert, aber
ansonsten. Ja, genau.
Ja, und dann am nächsten Tag die Jan-Ulrich-Etappe von 2003. Also
die Lance Armstrong-Etappe,
je nachdem, die beiden halt. Ja. Erst Col du Tourmalet und dann Schlussanstieg nach Luz-Ardiden, wo Lance seinerzeit sich in einer Tüte, war es glaube ich, verfangen hat im Anstieg. Mhm. Spektakulär Abstieg und Ivan Mayo, glaube ich, auch noch vom Rad gerissen hat und Ulle gerade noch ausweichen konnte.
Ja.
Und dann hat.
Und Ulle ist dann nicht ausgenutzt?
Ulle hat es nicht ausgenutzt, zumindest nicht in letzter Instanz und mit letzter Wille. Mhm. Und Lance kam zurück, hat sofort attackiert und dann Etappe und Tour gewonnen.
War das nicht The Look? War das nicht irgendwie The Look? Also
nee, das war 2 Jahre vorher in Alpe d'Huez.
Ja, schon. Jetzt habe ich mich schon wieder disqualifiziert. Das können wir auch rauspiepsen, bitte.
Ja.
Und danach, wenn dann quasi, oder was heißt, ich wollte sagen, wenn dann das Ergebnis der Tour de France noch nicht klar ist, dann kommt doch das Zeitfahren. Aber wir wissen ja aus den vergangenen Austragungen der Tour de France, dass bei so einem Zeitfahren doch noch viel passieren kann. Auch wenn es diesmal nicht so berghoch geht beim Zeitfahren, sondern es ist ja eher so leicht wellig, aber auch nochmal 31 Kilometern und vor allem mit halt 19 Etappen in den Beinen. Da kann deutlich noch was passieren. Also da kann sich die Top Ten und auch das gelbe Trikot nochmal kann nochmal umgekrempelt werden.
Ja, zumal da, ich habe mal mir die nicht nur das Höhenprofil, sondern auch die Karte angeguckt, also wie die Streckenführung ist. Und da gibt es schon einige doch relativ spitze Rechts- und Linkskurven. Wenn es da wirklich um jede Sekunde geht und man da wirklich jeden Millimeter der Straße ausreizen muss, da kann es auch mal schief gehen, sage ich mal. Und das ist ja auch eine Region, die, das ist ja dann so Richtung Bordeaux, also so von den Pyrenäen ein bisschen nach Norden. Und da gibt es öfter mal ja auch starke Windverhältnisse. Also ich erinnere mich da an ein Zeitfahren, das war 2010, meine ich, das letzte Zeitfahren der Tour. Und da haben halt alle, die mittags schon gestartet sind, also die letzten der Gesamtwertung hat halt einen riesen Vorteil, weil nachher total der Wind aufkam. Und die ganzen Gesamtklassementfahrer, ich glaube, der beste von denen war Dennis Menschow, der hatte nachher irgendwie 3 Minuten Rückstand auf den Etappensieger, weil einfach so der Wind sich geändert hat. Ist natürlich dann für die, die um den Gesamtsieg kämpfen, relativ wurscht, weil die haben dann meistens eher die gleichen Bedingungen. Aber wenn dann da auf einmal dich eine Windböe noch vom Rad holt, kann alles passieren.
Kann nochmal spannend werden. Ja. Wir hatten vorhin schon mal ein bisschen im Bezug auf auch Gesamtklassement oder Podium oder so, hatten wir schon mal über Buchmann gesprochen und was er vielleicht machen kann. Aber es gibt ja noch ein paar andere deutsche Fahrer, die bei der Tour am Start sind. Ist da für euch noch jemand dabei, der für eine Überraschung vielleicht gut ist? Es sind ja eigentlich eher so die Sprinter bei den deutschen Fahrern. Gibt es da noch jemanden, der euch auffällt?
Also ich glaube, wenn wir da von Etappensiegen sprechen, wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer, dass wir dieses Jahr einen Etappensieger sehen. Also klar, André Greipel ist höchstwahrscheinlich dabei. Steht jetzt auch noch nicht offiziell fest, aber was man so bislang aus den vorläufigen Startlisten entnehmen kann, ob er jetzt nochmal einen Sprint gewinnt bei der Tour, weiß ich nicht. Er hat jetzt im Mai auf Mallorca zum ersten Mal seit über zwei Jahren mal wieder ein Radrennen gewonnen. Ja, aber die Tour ist halt nicht die Mallorca-Challenge, muss man leider auch so sagen. Ansonsten wird es, glaube ich, ja, muss man hoffen, dass es durch Ausreißer vielleicht eine Rennsituation gibt, wo dann mal jemand triumphieren kann. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ja Lennart Kemna zum Beispiel als Etappensieger.
Dieses Jahr leider nicht dabei.
Ja. Nicht dabei, nimmt sich mental eine Pause. Maximilian Schachmann wäre natürlich auch super spannend gewesen bei der Tour. Dem hätte man, glaube ich, auch einen Etappensieg zutrauen können. Der konzentriert sich aber auf Olympia.
Wie ist es, dass der Mathieu van der Poel zum Beispiel bei der Tour startet und ja auch Olympia im Hinterkopf hat? Max Schachmann sagt aber
ja,
auf
aber
keinen
nur
Fall.
Mountainbike ist ja fährst ja auf einer Popacar.
Ich glaube, bei Mathieu van der Poel hat das einfach auch die Dimension, der fährt ja für ein Zweitligateam. Und ich glaube, da musst du einfach nochmal, also er ist dort der absolute Star im Team.
Das wird nur eingeladen, wenn der Star auch kommt.
Genau, und so gut Maximilian Schachmann als Radprofi ist, aber er ist jetzt halt nicht der absolute Oberstar in seinem Team, sondern das ist dann, wenn dann eher Peter Sagan. Also was dann auch nach außen für die Sponsoren und für die Öffentlichkeit eine gewisse Strahlkraft hat. Ja. Simon Geschke wäre natürlich noch so ein Kandidat für eine Ausreißer-Etappe, aber hat er auch schon mal eine Tour-Etappe gewonnen vor 6 Jahren.
Genau, ob er das nochmal wiederholen kann.
Ob er das wiederholen kann, da muss halt echt viel zusammenpassen. Genauso bei John Degenkolb, der ist, fährt ist halt Tour? Auch nicht mehr so. Er steht im erweiterten Aufgebot. Und ich denke mal, er wird da auch für Caleb Ewan dann in den Sprints arbeiten müssen. Oder arbeiten wollen. Müssen ist ja immer so ein schweres Wort.
Ja, und wenn Nils Polit mit dabei ist, der ist ja auch mal ganz gern Ausreißer, aber ja, bei einer Tour de France als Ausreißer eine Etappe zu gewinnen, das ist, da hast du schon, da müssen ganz, ganz viele Dinge, die man nicht beeinflussen kann, müssen passieren und müssen klappen. Und und es wollen halt, viele wollen das halt schaffen und versuchen, diese Dinge passieren zu lassen.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir so auf diesen mittelschweren Etappen oft in den Spitzengruppen dann auch einige deutsche Fahrer dabei haben. Also da kann man sich dann auch die Etappen durchaus mal angucken, also aus deutscher Sicht.
Apropos angucken, wie guckt ihr die Tour de France? Habt ihr da ein Ritual, wie ihr das einbettet in den Tagesablauf oder...
Das kann ich jetzt hier.
Ja.
Kann ich hier nicht sagen.
Nacken auf der Couch. Ich dachte, wir können also, während unserer Arbeitszeit gucken. Ich meine, wir arbeiten ja quasi, wenn wir das gucken.
Ja, stimmt. Also ich habe es tatsächlich auch
mal vorgeschlagen, dass das so einfach wäre.
Ich habe es eigentlich dann immer so mitlaufen Gerade so im Homeoffice natürlich super praktisch, kann man dann irgendwie auf dem Fernseher mitlaufen lassen und dann für die letzte halbe Stunde wird dann halt der Ton angemacht und dann voller Fokus.
Ich weiß noch, wir hatten in unserer alten Redaktion hatten wir einen legendären, ungefähr briefmarkengroßen Fernseher. Die älteren Kollegen hier von unter uns, die werden sich dran erinnern. Kam, glaube ich, auch nur ein Sender und das war Eurosport und da war dann zu Tourzeiten, war dann immer so hat dann irgendwann so um 3 dann mal jemand eingeschaltet und irgendwann so, wenn es dann Richtung Finale ging, haben sich so nach und nach die Kollegen eingefunden. Das war schon irgendwie immer ganz witzig.
Das war auch wirklich
ganz... Also das war noch diese alte Kiste, die noch so einen gebogenen, so ein richtiges Röhrending, was dann noch dort den gebogenen Bildschirm hatte und zwar immer so gebogen, dass man genau nicht sehen konnte, wie viele Kilometer es noch sind, weil das oben in der Ecke verschwand.
Ja, der hatte, glaube ich, so ein 3:4 Briefmarkenformat. Also es war echt so. Konnte man...
Eieiei.
Aber das war schon auch ganz nett, dass dann manchmal hat sich so gegen Ende, so gegen 4:30, 5 rum, haben sich dann echt so 5, 6 Leute da im Türrahmen versammelt.
Tja.
Ich wollte nur mal was fragen. Ach, da läuft ja Tour.
Wir sind gerade vorne.
Ja. Aber ich muss zugeben, ich habe mir auch quasi einen, ich werde jetzt den Namen der App nicht sagen, aber die App eines angelsächsischen Anbieters.
Mit 3 Buchstaben
den Account geholt im Frühjahr, um eben Radrennen live zu gucken. Und ich muss sagen, das war wirklich sehr gut angelegtes Geld, weil bei Eurosport ist es auch nett, aber was man bei Eurosport kriegt, kriegt man dort nämlich auch den deutschen Kommentar ohne Werbung. Und manchmal ist dann, wenn irgend so ein komisches Tennisturnier kommt oder so, irgendwas Blödes, oder am Ende ist noch EM oder so ein Schwachsinn, und dann kommt auf einmal nicht die Tour-Etappe live oder beziehungsweise nur über das Online-Angebot von Eurosport, was man ja auch dann nochmal extra zahlt.
Aber was ich tatsächlich auch sehr schätze, ist die Möglichkeit, Etappen dann einfach auch nochmal zu gucken, weil manchmal geht es einfach nicht nachmittags und irgendwas ist, oder am Ende muss man sogar selber Fahrrad fahren, und dann hast du halt einfach die Chance da auch nicht nur so 4-minütige Kurzzusammenfassungen, sondern einfach nochmal die letzten 20 Kilometer oder so zu gucken.
Habe ich auch schon gemacht. Dann musst du nur das Social Media quasi nach Etappenende darfst du dein Handy nicht mehr in die Hand nehmen und auf Instagram oder Twitter gehen. Sonst lohnt sich das fast nicht mehr, das zu gucken.
Oder wenn die Rotbike-Kollegen auf WhatsApp schreiben, oh krass, habt ihr gesehen. danke fürs Spoilern.
Ja, ich meine... Ja, ich habe schon versucht, mich da immer dann sehr vage zu halten. So wahnsinnige Etappe, sehr spannend oder so und dann nicht noch irgendwelche Namen und kein Name-Dropping zu machen.
Aber das ist eine super Idee. Wir könnten uns ja auch einfach mal veräppeln. Ich schreibe jetzt einfach irgendeinen Bullshit da rein.
Dass sie dem Buchmann 30 Minuten
nach Wasser begeben. Gewinnt. Nairo in Gelb.
Ja. Nee, aber ich meine, es zeigt ja auch die Sportschau. Die haben auch einen Livestream. Mit deutschem Kommentar. Ich meine, was denn früher, oder man konnte sich, wenn man das normale Fernsehprogramm hat, konnte man sich ja entscheiden zwischen Sportschau und Eurosport. So die beiden Kommentarwelten, immer mal so im Wechsel hin und her. Wenn auf Eurosport Werbung kommt, hat man aufs Erste umgeschaltet. Wobei, ich glaube, da habt ihr Präferenzen. Welchen Kommentar hört ihr lieber?
Ich finde tatsächlich das Englischsprachige auch ganz cool, weil die irgendwie, die gehen sehr stark ab. Und das schätze ich irgendwie. Also ich habe in...
Die sind ein bisschen emotional.
Ich habe eine Zeit lang in Argentinien gelebt und da auch viel Fußball geguckt. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam und da den Fußballkommentar gehört habe, habe ich gedacht, gucken die eigentlich? Oder also...
Balle die mit
dem Ball raus. Und bei den Argentiniern hatte man den Eindruck, die springen da aus dem Kommentatorkästchen irgendwie noch raus und laufen selbst aufs Spielfeld. Und ähnlich geht es mir so ein bisschen, nicht ganz so extrem, dann geht es mir bei der Tour de France, wenn ich die deutschsprachigen Übertragungen sehe. Wobei ich sehr schätze, was die Kollegen da auch machen. Ich will das gar nicht, schlecht darstellen. Für mich persönlich mag halt diese doch deutlich emotionalere Art. Ich sag mal, von Eurosport ist auch schon emotionaler, aber bei den Engländern ist nochmal eine Spur mehr.
Man muss, glaube ich, auch sagen. Ich schalte tatsächlich ganz gern mal hin und her. Und weil wenn die einen irgendwas erzählen, was mich nicht interessiert, dann schalte ich mal. Also das kann man in dieser nicht genannten App kann man das machen. Ja. Finde ich sehr schöne Option.
Aber ich glaube tatsächlich, dass Radrennen auch eine sehr undankbare Sportart zum Kommentieren sein können. Also ich habe früher mal Etappen getickert und da gab es mal irgendeine Etappe, das waren wirklich 240 Kilometer. Es gab keine, also flach, es gab keine Ausreißergruppe, es gab keine Bergwertung, es gab nur den Zwischensprint. Und du weißt halt irgendwann einfach nicht mehr, also ich muss es ja nur schreiben, aber du weißt einfach nicht mehr, was du erzählen sollst.
Jetzt sind es noch 67 Kilometer bis zum Zwischensprint.
Ja. Stell mal noch eine 1
davor. Im Ticker ist es wenigstens...
Im Ticker kann man ist nicht kaputt. Ich habe einfach seit einer halben Stunde nichts mehr gefunden, was man schreiben kann. Sie müssen nicht nochmal auf neu laden.
Im Ticker hat man wenigstens nicht so eine Stille zu füllen. Also klar, es ist auch blöd, wenn man da eine halbe Stunde nichts schreibt, aber du musst ja eigentlich am Fernsehen musst du immer was sagen. Also selbst wenn du da mal 30 Sekunden still bist, dann fällt das unangenehm auf. Also, also ich weiß nicht, wen Eurosport oder diese drei buchstabige App, ich sag's jetzt einfach GCN, dafür für die Tour de France als deutschen Kommentator irgendwie verpflichtet hat alles. Aber ich muss sagen, also Jens Vogt, der macht das schon auch immer. Also ich finde das ganz, immer ganz unterhaltsam. Und es sind, finde ich, wenig Facepalm-Moments. Also so wenig, wo man sich an den Kopf fasst und denkt so, oh Jens, das ist doch wieder nur Quatsch, was du da erzählst. Also ich finde, das macht er eigentlich echt gut. Und
ja, Ralf Freitag ist auch dabei,
oder? Die Namen noch... Wenn Jens Vogt die Namen noch richtig aussprechen würde, der Fahrer, dann...
das soll er nicht. Also der Peloton und der
Charme.
Carapace. Ja, genau.
Aber ich meine, Rolf Alltag ist da auch mit dabei gewesen. Jetzt bist du beim Giro. Ja. Also das ist ja schon...
super interessant, was der so wirklich an Insights auch rausgibt.
Das finde ich auch sehr gut, das stimmt. Also wenn sowas kommt, das finde ich immer sehr lehrreich.
Aus Sicht eines Sportdirektors einfach sowas, was da im Rennen abgeht. Das ist echt...
Ja. Aber interessieren euch nicht die Schlösser der Loire, wenn da irgendwelche größeren Abhandlungen bei anderen Sendern kommen?
Ich kenne die alle schon. Mir fallen immer die inhaltlichen Ungenauigkeiten auf, wenn über das Schloss berichtet wird.
Ja, vor zwei Jahren habt ihr da was 14. anderes
Jahrhundert. Das war 15. Jahrhundert.
Genau.
Also ich sehe schon, wir freuen uns alle wie Bolle, dass die Tour wieder losgeht.
Endlich hat das Leben wieder einen Sinn.
Und ja, es ist also manchmal fällt man ja danach dann so ein bisschen, man fällt ja danach manchmal so ein bisschen in, wie soll ich sagen, in so ein kleines Loch, wenn dann nichts mehr ist, wo man mitfiebern kann. Im Moment finde ich es gerade tatsächlich so, das Frühjahr war ganz gut, da war ich auf einem guten Level irgendwie, mich von den Frühjahrsklassikern, so Giro und dann so ein paar einwöchige Rundfahrten und so, das hat man ganz gut durchgehalten. Deswegen, ich bin jetzt in maximaler Tourlaune. Ich wollte zum Schluss nochmal fragen, wir hatten ja vorhin eigentlich schon so ein bisschen über Favoriten und so gesprochen, aber wenn ihr jetzt nochmal die von Erik angesprochenen 10 Euro setzen müsstet, auf Toursieger und vielleicht auch noch auf Berg oder grünes Trikot, auf wen würdet ihr dann setzen?
Fürs Bergtrikot gibt es, glaube ich, auf jeden Fall die besten Quoten, weil ich glaube, schwierigere Vorhersage als Bergtrikot vorherzusagen, ist, glaube ich, echt nicht möglich.
Bergtrikot also, macht Guillaume Martin, sage ich.
Martin?
Oui. Martin. Guillaume Martin macht Berg.
Aha.
Sag ich.
Sagst du. Ich gehe da auf Enric Mas von Movistar.
Sekunde, ich schreibe alles auf, damit wir das wieder...
Ja. Brauchst du nicht, es wird Christian parallel aufgezeichnet. Du musst nur den Podcast hören.
Kann man es jederzeit nachhören.
Ja.
Ich dachte, wir reden hier einfach nur. Da wird ja noch was mitgemacht mit der Tonspur.
Also bei Grün habe ich noch so... heute früh noch überlegt, nehme ich Wout van Aert, weil Peter Sagan sich die Sprints mit Pascal Ackermann teilen muss. Dann kam heute Mittag die Meldung, Pascal Ackermann fährt nicht die Tour. Deswegen muss ich leider Peter Sagan tippen, weil alles andere wäre unseriös.
Okay, dann lehne ich mich mal, ich habe zwar gefragt, ich gebe auch keine anderen Tipps, aber dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und klaue dir den Wout van Aert und ich sage, Wout van Aert macht Sagan platt.
Okay. Christian, du auch noch einen Tipp fürs Grüne?
Ich bin beim Grün echt auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall für Sagan. Also ich sehe da auch, wie du...
Der hat einfach die grüne Erfahrung.
Ja, die grüne Erfahrung. Ich sehe es wie du, Erik. Es gibt nicht den Übersprinter dieses Jahr, der jetzt, so wie letztes Jahr, der Bennett quasi die ganzen Flachetappen abräumt und da einfach die Punkte sammelt. Und Sagan ist halt so, wird vielleicht maximal eine Etappe gewinnen oder vielleicht zwei mit Glück, aber der sammelt halt so hinten raus die ganzen... kleinen Pünktchen hier, Pünktchen da und fünfter Platz, vierter Platz und nähert sich so sein grünes Trikot zusammen.
Ja. Ich mach
und
mal
Bergtrikot sage ich Romain Bardet.
Romain Bardet, okay.
Mein
Bergtrikot, Romain Bardet.
Ja.
Ich sag, wenn wir noch bei Grün bleiben, Mut zur Lücke, Cavendish holt die 5 Etappen, um den Sieg von Merckx zu toppen und holt damit auch Grün.
Das ist mutig, das ist ein wirklich mutiger Tipp, finde ich gut.
Das ist schon keine Lücke mehr, das
okay,
ist ein Abgrund.
Und, ja. Und
das
der,
macht mich reich.
Ja, das stimmt.
Und der alles entscheidende Tipp für den Gesamtsieg?
Also ich glaube, nach dem, was letztes Jahr passiert ist, was dem Roglic letztes Jahr passiert ist, ist der so heiß und will das so gerade rücken und das so viel besser machen, dass er das, glaube ich, dieses Jahr abräumt. Wobei ich ihn wirklich mit Pogacar auf einem Niveau sehe. Das ist wirklich so tagesformabhängig und irgendwie auch vielleicht auch ein bisschen Glück, dass man im falschen Moment irgendwie dann doch mal einen Defekt hat oder was weiß ich, auf der falschen Straßenseite fahren muss. Ich glaube aber, dass die beiden sich schon sehr belauern werden und dass andere Fahrer dem Toursieg sehr nahe kommen. Und deswegen glaube ich, dass Richard Carapaz Zweiter wird. Ich sage sogar vorher, dass Richard Carapaz im gelben Trikot ins letzte Zeitfahren geht und Roglic ihm das aber noch abnimmt. Und Pogacar wird Dritter in meinem Szenario.
Okay, das ist die Kombi-Wette und die gibt für einen Euro Einsatz, kriegst du da 500 Euro raus, glaube ich, wenn es so eintritt.
Okay, es ist nur die Frage, wer zahlt die 500 Euro?
gibt's noch andere Tipps außer Roglic für den Gesamtsieg?
Also wie gesagt, ich habe ja den Geheimtipp Uran, den ich nochmal in die Runde werfe, aber ich glaube auch, dass Roglic das machen wird, weil ich glaube auch die Zeitfahren, das ist halt jetzt kein Bergzeitfahren mehr, sondern ein flaches Zeitfahren, wo er, glaube ich, dann doch nochmal einen Ticken stärker ist als Pogacar und vielleicht noch ein paar Sekunden mehr rausholen kann, weil er einfach da den besseren Bums irgendwie in den Beinen hat. Von daher sehe ich ihn da, glaube ich, schon ganz, ganz arg vorne. Und ich sehe halt nicht, dass er in den Bergen viel verlieren wird.
Geheimtipps hätte ich auch noch einen, und zwar David Gaudu. Jetzt nicht als Gesamtsieger, aber ich sage, also er ist 24 aus Frankreich, letztes Jahr bei der Vuelta Achter geworden, 2 Etappensiege. Dem traue ich zu, dass der zumindest in die Top 5 fährt bei der Tour.
Ich schreibe den bei dir jetzt einfach fürs Bergtrikot auf, okay?
Warum das denn? Nein, Enric Mas, bitte.
Ach so, scheiße, hast du ja schon gesagt.
Ja, Enric Mas nehme ich da.
Sehr schön, also die Tipps sind aufgenommen.
Naja, Holi, du hast ja dich um Gelb jetzt auch noch schön rumgewunden, hast noch nicht?
Nee, ich sag der Roglic macht das.
Dann sag ich
Alessandro Valverde, der alte Mann.
Ich sag Pogacar, damit da noch was anderes ist.
Fährt Nibali die Tour eigentlich? Roglic steht. Der gute alte Mann?
Bitte was?
Fährt Nibali eigentlich die Tour?
Ich meine, er steht zumindest im vorläufigen Aufgebot, aber es gibt noch keine offizielle Mitteilung des Teams, ob er es wirklich fährt.
Hol ihn noch einen Bergtipp, ein Bergtrikot.
Carapaz.
Ja gut, dieses Blatt Papier werden wir hervorholen.
Versiegeln. Ja.
Freut euch schon auf den Tour-Rückblick mit uns.
Genau, auf die
Warum Aufnahme. Alles anders kam.
Wenn Erik in Champagner badet, weil sein Podium genauso eingetreten ist.
Und die anderen trocken Brot fressen müssen.
Genau. Na gut, dann freuen wir uns drauf.
Also wir sagen erstmal danke fürs Zuhören und wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir auf die Tour und fiebert dann mit, wenn die Sportler wieder rund durch Frankreich radeln. Ihr könnt unseren Podcast, den ihr gerade gehört habt, wir hoffen, ihr habt ihn schon abonniert. Wenn nicht, dann macht das doch einfach noch auf Spotify oder iTunes oder ja überall, wo man Podcasts bekommt. Aber uns gibt es ja nicht nur als Podcast, sondern auch als ein gedrucktes Magazin, das jeden Monat an einen Kiosk in eurer Nähe geliefert wird. Also auf zum Kiosk und schnappt euch das aktuelle Heft. Viel einfacher geht es natürlich, wenn ihr die Roadbike einfach abonniert. Dann kommt das Ding nämlich zu euch nach Hause. Dann habt ihr es sogar meistens ein paar Tage früher, als es am Kiosk ist. Also was könnte man mehr wollen? Und im Internet gibt es uns natürlich auch auf roadbike.de und auf Facebook, Instagram und Twitter als Roadbike Magazin. Da findet ihr uns. Und wenn ihr noch, wenn ihr euren eigenen Tour de France-Tipp abgeben wollt an uns oder wenn ihr Kritik oder Lob zum Podcast habt oder vielleicht auch mal eine Themenidee, über was wir sprechen sollen, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de. ja, wir sagen nochmal Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten
Mal. Bis dann.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao zusammen.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.